Hallo und herzlich willkommen zu Wissenschaftlich Ganzheitlich. Mein Name ist Dr. Rebecca Humann. Ich bin Tierärztin und das ist mein Podcast zum Thema Tiergesundheit durch Ernährung, Haltung und Therapie. Vor ein paar Wochen habe ich in meiner Story eine Umfrage gestartet und euch zu Hause gefragt, welche Themen euch interessieren für den Podcast. Und eines dieser Wunschthemen war das Thema Nierenerkrankung bei Katzen und genau darum soll es in dieser Folge gehen. Falls du auch ein Thema hast, was dich als Podcast-Folge interessieren würde, schreib mir gerne eine Nachricht bei Instagram oder schreib mir in die Kommentare. Ich freue mich immer auf Inspiration zu den Dingen, die dich zu Hause interessieren. Starten wir einmal mit den Nierenerkrankungen. Von den Nierenerkrankungen sind leider ziemlich viele ältere Katzen betroffen. Typische Symptome, die dann oft auffallen, sind vermehrtes Trinken, vermehrter Urinabsatz, teilweise auch schlechtere Futteraufnahme, weil den Katzen übel wird oder Erbrechen. Manchmal bauen die Katzen an Körpermasse ab. Aber das Gemeine ist, dass diese Symptome in der Regel erst sichtbar werden, wenn die Erkrankung schon relativ weit vorangeschritten ist. Und die Erkrankung wird diagnostiziert in erster Linie über Blutproben. Und da möchte ich auch gerne mit dem ersten Appell an dich als Katzenmensch zu Hause starten, weil die Erkrankung eben so viele Katzen betrifft und die Symptome dazu erst so spät auffällig werden, also bei einem sehr vorangeschrittenen Stadium, ist es sehr, sehr wichtig, dass du mit der etwas älteren Katze regelmäßig Blutcheck-ups durchführen lässt. Also alle 12 bis 6 Monate sollte eine Blutprobe angeschaut werden. Welches Intervall für deine Katze sinnvoll ist, besprich total gerne mit deiner Haustierarztpraxis. Und wichtig ist natürlich, wenn die Diagnose da ist, kann es sein, dass es sinnvoll ist, die Werte regelmäßiger zu kontrollieren. Das entscheiden dann die behandelnden KollegInnen vor Ort. Das habe ich ja schon grob angerissen, dass es bei der Diagnose eine Blutprobe gibt. Und bei den Blutwerten gibt es unterschiedliche Werte, die auf eine Nierenerkrankung hinweisen können. Der erste Wert ist der Harnstoffwert. Harnstoff ist ein in Anführungsstrichen Abfallprodukt aus der Eiweißverdauung und wird über die Niere in der Regel ausgeschieden. Funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr so gut, steigt der Harnstoffwert im Blut an. Und den zweiten klassischen Nierenparameter, den wir sehen können, ist das Kreatinin. Das ist ein Abbauprodukt aus der Muskulatur und wird normalerweise auch über die Niere ausgeschieden. Und auch hier haben wir erhöhte Werte im Falle einer Nierenerkrankung. Das Doofe bei diesen beiden Werten ist, dass die erst ansteigen. Grob über den Daumen gepeilt, wenn nur noch so 25% Nierenfunktion da sind. Und deswegen sind wir glücklich, dass es den sogenannten SDMA-Wert seit ein paar Jahren gibt. Dieser steigt bereits an, wenn in Anführungsstrichen nur 30-40% der Nierenfunktion eingebüßt werden. Also das ist sozusagen unser Frühmarker. Und dann schaut man bei den Nierenwerten immer noch auf den Phosphatwert. Phosphat ist auch etwas, was im Blut akkumuliert, wenn die Niere nicht mehr so richtig arbeitet. Und wenn wir genau nehmen, macht es auch Sinn, sich die Bluteiweißwerte anzuschauen bei Nierenpatienten sowie die anderen Elektrolyte im Blut, also sowas wie Calcium, Natrium, Kalium, weil es da zu Verschiebungen kommen kann, gerade im fortgeschrittenen Nierenstadium, dass da der Haushalt nicht mehr so richtig von der Niere reguliert werden kann. Zu einer Untersuchung eines Nierenpatienten gehört aber jetzt nicht ausschließlich nur die Blutprobe, sondern in der Regel auch eine Urinprobe. Da können die Kolleginnen schauen, ob die Niere noch ausreichend stark den Urin konzentrieren kann oder auch, ob Eiweiß über die Niere verloren geht. Und der letzte wichtige Parameter, der immer angeschaut werden sollte bei Nierenpatienten, ist, dass eine Blutdruckmessung durchgeführt wird, weil es auch da zu Veränderungen im Zusammenhang mit den Nierenerkrankungen kommen kann. Je nachdem, wie diese ganzen Untersuchungen ausfallen, also die Blutuntersuchung, die Urinuntersuchung, die Blutdruckuntersuchung, wird die Nierenerkrankung nach dem sogenannten Iris-Staging in 4 verschiedene Stadien eingeteilt, wobei 1 quasi das niedrigste Stadium ist und 4 leider dann so Richtung Nierenversagen geht. Und je nachdem, in welches Stadium deine Katze eingeteilt wird, richtet sich dann auch die Therapie der Problematik und später auch die Fütterung. Da kommen wir aber gleich noch einmal drauf zurück. Fütterung und Nierenprobleme werden immer wieder heiß diskutiert. Fast jeder Katzenmensch hat auf dem Schirm, dass die Fütterung oder die Futterumstellung ein Bestandteil der Therapie ist. Aber häufig wird auch diskutiert, ob die Fütterung Nierenerkrankungen auslösen kann. Und da kursieren einige Mythen. Was wissenschaftlich nicht belegt werden konnte, ist ein Zusammenhang mit Fertigfutter per se. Wo aber an den Unis bzw. an der Uni in München sehr viel geforscht wird, ist, ob es einen Zusammenhang gibt mit sogenannten löslichen anorganischen Phosphaten, also Phosphorverbindungen, die in manchen Produkten, also in manchen Fertigprodukten im Fertigfutter zugesetzt werden. Und da gibt es Hinweise, dass es hier in diesem Zusammenhang eventuell zu Nierenschäden kommen kann. Das Fiese dabei ist, diese löslichen Phosphate müssen in Europa nicht deklariert werden im Futter. In den USA ist das zum Beispiel der Fall. Und diese Forschungsgruppe, die sich damit beschäftigt, die setzen sich gerade dafür ein, dass in Zukunft vielleicht diese Phosphate dann deklariert werden müssen. Und was auch immer diskutiert wird, ist ein Zusammenhang mit einer Trockenfutterfütterung, weil dann überlegt wird, mit der Trockenfutterfütterung nimmt die Katze unter Umständen weniger Flüssigkeit auf und das ist nicht gut für die Niere. Auch das kann man so pauschal nicht bestätigen. Der in Anführungsstrichen Witz dabei ist, dass das, was wissenschaftlich gesehen wirklich relevant sein kann, also diese löslichen Phosphorverbindungen, tendenziell sogar manchmal im Trockenfutter weniger vorhanden sind als im Nassfutter, dann wäre das Trockenfutter quasi sogar besser. Aber zusammenfassend lässt sich sagen, also es geht nicht darum, dass Fertigfutter per se hier schädlicher ist, aber diese Phosphorverbindungen können eine Rolle spielen. Und auch die Flüssigkeitszufuhr kann eine Rolle spielen, aber es ist tatsächlich nicht so schwarz oder weiß, dass man sagen kann, eine Katze, die Trockenfutter frisst, hat auf jeden Fall eher Nierenprobleme oder nicht. Das hat sich bisher nicht bestätigt. Und was es ganz neu an Untersuchungen gibt, das habe ich dieses Jahr in Leipzig auf dem Europakongress der Tierernährer mitnehmen dürfen, ist, dass geforscht wird, ob bestimmte Fettverbindungen sich in den Nierenzellen ablagern und dort zu Schäden führen. Diese Forschung steckt aber ganz, ganz früh noch in den Anfangsstadien. Was sicherlich auch in die Mythenschublade gehört ist, es gibt keinen Zusammenhang mit dem Natriumgehalt, dass der zu einem Nierenschaden führen kann und auch keinen Zusammenhang mit einer Getreidefütterung. Also nichts Genaues weiß man sozusagen. Es ist quasi bis heute nicht zu 100% belegt, woher kommt jetzt eine Nierenerkrankung bei den Katzen oder nicht. Wenn jetzt aber eine Nierenerkrankung da ist, ist die Diät der wichtigste oder mit der wichtigste Therapiebestandteil. Es gibt Studien, die belegen, dass wenn die Katzen eine Nierendiät fressen bei einer Nierenerkrankung, die Überlebenszeit tatsächlich deutlich länger ist, als wenn sie es nicht fressen. In dieser Studie, auf die ich mich hier beziehe, haben die Katzen mit der Nierendiät im Schnitt 633 Tage überlebt und die Katze ohne Nierendiät im Schnitt 264 Tage. Da ging es aber wirklich auch nur um diese Fälle in der Studie. Also keine Sorge für zu Hause, das geht jetzt nicht darum, dass alle Katzen mit der Nierendiagnose im Schnitt so und so lange leben. Das kann auch deutlich länger sein. So, wenn wir uns jetzt anschauen, wie eine Nierendiät beschaffen ist, haben die meisten Menschen auch direkt auf dem Schirm, dass diese Nierendiät eiweißreduziert sein sollte. Du erinnerst dich, ich habe eben gesagt, Harnstoff ist ein Abfallprodukt aus der Eiweißverdauung und muss über die Nieren ausgeschieden werden. Und wenn das nicht mehr funktioniert, haben wir diesen erhöhten Harnstoffwert. Und vom Prinzip her kannst du dir das so vorstellen, dass eben die Eiweiße aus der Nahrung im Dünndarm durch die Enzyme aus der Bauchspeicheldrüse unter anderem in kleinere Stückchen zerlegt werden. Diese werden aufgenommen in die Blutbahn und quasi über die Leber verstoffwechselt und der Harnstoff, der aus dem Leberstoffwechsel entsteht, muss dann nachher über die Niere in Anführungsstrichen entsorgt werden. Und diese ganzen nierenpflichtigen Stoffe, wenn die von der Niere nicht mehr ausgeschieden werden kann, führt es auch zum Teil zu diesen Symptomen eben, dass den Katzen übel ist und die wirklich Probleme bekommen. Und manchmal riechen die Katzen tatsächlich auch unangenehm, wenn diese Nierentoxine quasi nicht ausgeschieden werden können. Kommen wir mal zurück auf die Fütterung. Was bedeutet jetzt Eiweißreduktion? Also es geht darum, dass die Katze mit einer Nierenerkrankung etwas weniger Eiweiß fressen sollte als die durchschnittlich gesunde Katze. Und wie stark das Eiweiß im Futter reduziert werden muss, ist davon abhängig, wie stark oder in welchem Stadium der Nierenerkrankung deine Katze sich befindet. Und hier gilt nicht die Devise, viel Reduktion hilft auch immer viel, sondern es sollte zu Beginn erstmal die Eiweißzufuhr nur moderat eingeschränkt werden, weil natürlich das Eiweiß auch wichtig ist für den Katzenkörper, zum Beispiel für Muskulatur, Immunsystem und so weiter und so weiter. Das heißt, hier macht es wirklich Sinn, im Idealfall sogar individuell zu schauen, wie niedrig müssen wir gehen, beziehungsweise andersrum, wie viel dürfen wir im Moment noch geben. Und dadurch, dass wir etwas beschränkt sind in der Menge an Eiweiß, die gefüttert werden darf, müssen wir sehr hochwertiges Eiweiß verfüttern und darauf achten, dass die essentiellen Aminosäuren in passender Menge zugeführt werden. Die Aminosäuren sind quasi Eiweißbausteine und essentiell bedeutet, dass deine Katze sie in ihrem Körper nicht selbst herstellen kann. Und je nachdem, wie stark jetzt die Nierenwerte verändert sind, bekommt deine Katze bedarfsdeckend Eiweiß, also so viel wie ihr Körper braucht, aber nicht mehr darüber hinaus. Manchmal sogar deutlich weniger als die Bedarfsdeckung. Da spricht man dann oder kann man runtergehen bis zu einem sogenannten Minimalbedarf. Das Zweite, was in der Fütterung reduziert und angepasst werden soll, ist das Phosphat. Dabei ist es so, dass auch hier das Stadium der Nierenerkrankung eine Rolle spielt. Und es gibt einen neuen Blutwert, den sogenannten FGF23. Das steht für Fibroblast Growth Factor 23. Und zwar ist es mit der Phosphorreduktion so, dass wenn der Blutphosphatwert einen bestimmten Bereich überschreitet, dann muss Phosphor deutlicher reduziert werden. Eine zu frühe Phosphorreduktion oder eine zu starke, zu frühe Phosphorreduktion macht aber auch keinen Sinn, weil das nicht unbedingt zuträglich ist für die Gesundheit deiner Katze. Das bedeutet, in den frühen Stadien macht es Sinn, diesen FGF23-Wert zu messen, weil der eine Aussage darüber treffen kann, ob jetzt eine Phosphatreduktion schon nötig ist oder nicht. Und auch geeignet ist quasi die Therapie zu monitoren, ist was relativ neu ist. Es haben vielleicht noch nicht alle haustierärztlichen KollegInnen auf dem Schirm. Das heißt aber, wenn das für deine Katze relevant sein kann, gerne mal nachfragen. Im Zweifel stehen da für die KollegInnen vor Ort auch die Labore mit der Fachberatung zur Seite, wenn das irgendwie sich noch nicht ganz rumgesprochen hat. Es können ja nicht immer alle in allen Themen quasi auf dem allerneuesten Stand sein. Was ganz wichtig ist, sicherlich hast du auch schon mal was gehört von sogenannten Phosphatbindern. Da ist es in der Regel so, dass es keinen Sinn macht, einen Phosphatbinder einzusetzen und die Ernährung nicht anzupassen, sondern es sollte schon ein passendes Futter gefüttert werden und der Phosphatbinder erst dann eingesetzt werden, wenn die Fütterung an sich oder die Reduktion im Futter des Phosphors an sich nicht mehr ausreicht, ein gewisses Blutlevel an Phosphor einzuhalten. Das bedeutet, nicht jede nierenkranke Katze sollte sofort auch einen Phosphatbinder bekommen. Auch das ist nicht zuträglich. Dann gibt es noch sogenannte Adsorbantien. Also das sind Stoffe, die im Darm Toxine, also Giftstoffe binden, die sonst auch über die Niere verstoffwechselt werden müssen. Der eine Stoff ist das Renaltec, das gibt es relativ gängig schon bei vielen Haustierärzten zu Ort. Und dann gibt es zusätzlich die Möglichkeit, lösliche Faserstoffe wie zum Beispiel Apfelpektin oder auch fermentierbare Kohlenhydrate wie Laktose oder Lactulose zu füttern. Und die haben in erster Linie einmal einen Effekt auf den Darm. Die funktionieren sozusagen als Futter für die gewollten Darmbakterien. Und die gewollten Darmbakterien produzieren auf dieser Basis kurzkettige Fettsäuren. Das macht man sich bei Darmpatienten zunutze, weil diese kurzkettigen Fettsäuren helfen, die Darmzellen zu ernähren. Aber bei einem Nierenpatienten sind die auch sinnvoll, weil durch die Bildung dieser kurzkettigen Fettsäuren der pH-Wert im Darm sinkt und dann Ammoniak-Ionen zu Ammonium-Ionen reagieren in diesem sauren Milieu und das Ganze dann über den Kot mit ausgeschieden wird, anstelle in den Körper aufgenommen zu werden und dann über die Niere ausgeschieden werden zu müssen. Also diese Faserstoffe und Adsorbantien, kann man ganz grob zusammengefasst nochmal sagen, sorgen dafür, dass so wenig wie möglich an Stoffen, die über die Niere ausgeschieden werden müssen, aus dem Darm aufgenommen werden. Wie jetzt die Nierendiät deiner Katze gestaltet wird, ist immer eine individuelle Frage. Das bedeutet, eine Nierenkatze kann sowohl ein fertiges Futter bekommen, als auch eine selbstgemachte Ration. Die Rationen sehen in der Regel so aus, dass wir eben nur hochverdauliche Eiweißquellen drin haben, also vor allen Dingen Muskelfleisch. Wir haben in der Regel etwas mehr Fett, weil wir müssen ja die Kalorien irgendwo herholen und auch einen Teil Kohlenhydrate. Die Katze kann auch in Maßen die Stärke aus den Kohlenhydraten als Energiequelle nutzen und das hilft dann natürlich wieder, Eiweiß und Phosphor einzusparen. Was noch wichtig ist, ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr für die Katze. Da geht es eben darum, dass ungefähr 50 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht und Tag in der Katze landen sollten. Und das ist jetzt eben so ein bisschen das Thema, wenn du Trockenfutter fütterst, muss man eben darauf achten, dass die Katze genug trinkt oder das Trockenfutter sogar einweichen. Und bei einer Nassfutterfütterung oder selbst zubereiteten Rationen ist es so, dass dann natürlich schon mehr Flüssigkeit unter Umständen mit dem Futter aufgenommen wird. Aber also für die Niere in erster Linie ist nicht wichtig, welche Fütterungsform wir wählen, sondern dass die Anforderungen an eine Nierendiät erfüllt werden und die Flüssigkeitszufuhr am Ende des Tages passend ist für deine Katze. Im Katzenkurs von Denise und mir haben wir deswegen ein extra Bonusmodul für die Wasserzufuhr gestaltet. Falls du das noch nicht kennst, guck dir das gerne mal an. Den Link haben wir unten in die Shownotes gepackt. Was essentiell wichtig ist zu wissen bei Katzen Nierenproblemen ist, dass gerade wenn diese Nierenerkrankung fortschreitet, den Katzen sehr, sehr oft übel wird. Das bedeutet, es kann sein, dass deiner Katze von dem jeweilig aktuell gefressenen Futter schlecht wird. Man nennt das erlernte Aversion. Das heißt, die Katze empfindet eine Übelkeit und sie denkt, oh Mist, ich habe dieses Futter gefressen und dann ist ihr schlecht davon geworden und mag es am nächsten Tag nicht mehr essen. Ich denke, fast alle Menschen können das so ein bisschen nachvollziehen. Ganz viele Menschen haben Dinge, die sie mit Übelkeit assoziiert haben. Ich muss immer daran denken, dass meine Mutter in der Kindheit einmal ganz experimentell was mit Zitronengras gekocht hat und mir war danach als Kind richtig schlecht. Und heute, 30 Jahre später, ist es noch so, dass wenn ich das Wort Zitronengras lese, dass ich denke, boah, habe ich keinen Appetit drauf und mag ich nicht nochmal probieren. Und so ähnlich kann es deinen Katzen auch gehen. Und wenn die Katzen in so richtig schlechten Phasen sind, macht es deswegen Sinn, auch die Katzen zu unterstützen mit Medikamenten gegen Übelkeit oder etwas zur Appetitanregung. Und es gilt immer die Devise, dass es erstmal wichtig ist, dass die Katze überhaupt irgendwie frisst. Und sobald wieder Futter in der Katze landet, geht es dann darum, so zügig wie möglich zu schauen, sie auf eine Nierendiät umzustellen. Mit diesem Hintergrund macht es manchmal auch Sinn, wenn die Katzen wirklich so richtig schlechte Phasen haben, bewusst dann nicht das zu füttern, was du deiner Katze gerne langfristig geben möchtest, sondern erstmal auf was anderes auszuweichen. Und wenn diese Übelkeit sich ein bisschen gelegt hat, dann auf was umzustellen, was du gerne über die nächsten Wochen bis Monate oder Jahre geben magst. Was noch eine super Ergänzung ist für Nierenpatienten, sind Omega-3-Fettsäuren. Da gibt es Studien, zwar bei Hunden zugegebenermaßen, nicht bei Katzen, aber die haben gezeigt, dass diese Omega-3-Fettsäuren helfen können, den Bluthochdruck, der in den sogenannten Nierenkörperchen, also das sind quasi die kleinen Funktionseinheiten der Niere, vorliegt, dass die helfen können, den zu senken. Und eben die Niere und Blutdruck hängt ganz, ganz eng zusammen. Und da ist eben sehr wichtig, dass das gemonitort wird. Und manchmal gibt es eben Katzen, die dann auch von Medikamenten in diesem Bereich profitieren können. Aber das ist natürlich eine individuelle Einzelfallentscheidung der KollegInnen vor Ort. Nochmal als Zusammenfassung zur heutigen Folge. Wichtig ist die Früherkennung von den Nierenerkrankungen. Das heißt, mach mit deiner Katze gerne regelmäßige Blutchecks ab, dass sie einfach früh mitbekommt, ob da ein Thema ist. Wenn etwas auffällig ist an den Blutwerten, müssen auch die anderen Dinge mit untersucht werden. Das heißt, eine Urinprobe, eine Blutdruckmessung. Und oft machen die Kollegen auch noch einen Ultraschall. Manchmal sieht man da, dass was verändert ist an den Nieren oder nicht. Dann geht es darum, die Fütterung gemäß des Erkrankungsstadiums so gut wie möglich anzupassen, um die Niere so gut wie möglich zu entlasten. Das ist auch noch ganz wichtig. Wir können leider die Nierenerkrankung nicht heilen und auch nicht zwangsläufig die Blutwerte sozusagen besser füttern, sondern wir können nur unser Bestes tun, um zu dem jeweiligen Zeitpunkt die Funktion der Niere so gut wie möglich zu unterstützen. Wenn du eine Katze hast, die älter als 6 Jahre ist und du bisher noch nicht die Nierenwerte hast überprüfen lassen, mach doch gerne mal einen Termin in deiner Haustierarztpraxis für einen sogenannten Alterscheckup im Blut und schau nach, wie da so die Lage ist bei deiner Katze. Und für den Fall, dass du bereits einen Nierenpatienten zu Hause hast und du Hilfe benötigst bei der individuellen Futterauswahl, melde dich doch gerne für ein kostenfreies Vorgespräch über meine Homepage. Die Fütterungsberatungen sind grundsätzlich fütterungsformunabhängig. Das heißt, wir können was Selbstgemachtes anschauen, aber du bekommst auch eine neutrale Beratung zu Fertigfuttermitteln, falls das für euch eine Option ist, beziehungsweise besprechen wir da die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Varianten und suchen das raus, was für euch funktioniert.